Viele von uns erhalten immer wieder Berichte von Missionsgesellschaften, manchmal verbunden mit schönen bunten Bildern. Und da wird dann dankbar erzählt, wie zum Beispiel hier in einem Informationsdienst einer Islammission, 8 ehemalige Muslime kommen jetzt regelmäßig zum Glauben, zum Gebet zusammen, um Gottes Wort zu studieren. Es ist immer wieder so wunderbar zu sehen, wie Muslime Jesus Christus ihre Herzen öffnen, heißt es da in einem Bericht aus der großen weiten Welt, und zu erleben, wie sie in ihm verwurzelt werden. Auch bei unseren Mitarbeitern weltweit ist uns dies ein Wunder vor unseren Augen. Gott hat sie aus dem Islam herausgerufen. Auch wir dürfen darüber reichlich dankbar sein, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn kennen und in ihm verwurzelt sind. Solche Missionsberichte lesen wir alle immer wieder und immer wieder auch mit großer Freude. Und es ist immer besonders schön, wenn Missionen berichten können, dass ungläubige Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gefunden haben. Dass sie mit Gott versöhnt worden sind. Und das ist eine Ermutigung auch für uns, wenn wir das lesen, das Evangelium umso treuer weiterzugeben. Gestern Abend hatten wir etwas Ähnliches im fernen Assyrien gesehen. Das heidnische Ninive kehrt um zu Gott. Sie reagieren auf die Predigt von Gottes Boten. Sie könnten jetzt etwas Ähnliches schreiben wie das, was wir in diesem Missionsbericht gelesen haben. Jona hatte gepredigt, Jona 3, Vers 4, es sind noch 40 Tage, dann wird Gott diese Stadt vernichten. Und Dr. Soltau hat uns gestern Abend gezeigt, wie diese Bußpredigt die Menschen zu Gott zurückgerufen hat. Und da heißt es dann in Vers 5, Kapitel 3, Vers 5 von Jona, sie glaubten an Gott, die Leute von Ninive glaubten an Gott. Sie erleben eine Erweckung im großen Stil. Jonas Predigt zeigt eine unerwartete Wirkung. Er hat die Herzen der Menschen erreicht. Gott hat die Herzen der Menschen erreicht. Und dann heißt es im letzten Vers, Kapitel 3, Vers 10, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihnen das Übel, also das Gericht, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Und wie ist jetzt die Reaktion des Predigers? Wie beginnt unser letztes Jona Kapitel 4, Vers 1? Schauen Sie hin in Ihrer Bibel. Das aber verdross Jona sehr und er wurde zornig. Also wenn wir uns nicht gestern den ganzen Tag über mit dem Jona-Problem befasst hätten, dann würden wir sagen, es ist unglaublich. Wie kann so etwas sein? Das ist verkehrte Welt. Er müsste jetzt erstmal einen Missionsdankesbrief nach Israel schreiben und sagen, der Herr hat Großes getan. Diese hartherzigen, sturnackigen Assyrer sind umgekehrt. Hätte er doch schreiben können. Was ist los mit Jona? Warum freut er sich nicht? Und weiter. Gleich im nächsten Vers, Vers 2, da beschreibt Jona einige Wesensmerkmale Gottes. Jona 4, Vers 2. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig bist, langmütig und von großer Güte. Wunderbar. Wenn jemand so etwas über Gott begriffen hat, das wissen wir von vielen Stellen der Bibel, dann folgt oft ein tiefer Dank. Herr, ich bin so froh, dass du so bist. Ich danke dir dafür, dass du dich in dieser Weise zu uns herabneigst. Uns mit so viel Liebe und Geduld beschenkst. Wenn jemand das von Gott begriffen hat, dann folgt eine solche Reaktion in der Regel. Aber hier weit gefehlt. Bei Jona ist das ganz anders. Er sagt, Herr, wenn du so bist, dann will ich nicht mehr dein Prophet sein. Dann will ich am liebsten gar nicht mehr leben. Dann ist sowieso alles aus. Das ist der höchste Ausdruck seines Missfallens und seiner Enttäuschung, den er hier zu Papier bringt. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Das heißt, zu Papier gebracht hat er es hinterher. In dem Augenblick wird er es zu Gott gesagt haben. Im selben Atemzug sagt der Herr, du bist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und dann sagt er uns, deswegen will ich nicht mehr leben. Was ist da los? Um Jona herum ereignet sich eine Erweckung im großen Stil, nachdem er selbst ja gerade Gottes Barmherzigkeit und Geduld im Übermaß erfahren hat. Das kommt ja noch dazu. In extremer Weise hat er Gottes Gnade und Bewahrung und Geduld am eigenen Leib gespürt. Und jetzt steht er da mosernd, beleidigt, rebellisch, zornig. Wie passt das zu dem Jona, den wir gestern in Kapitel 2 kennengelernt haben? Dem Jona, der so beschämt und dankbar war über Gottes Gnade. Wie passt das? Zum Abschluss unserer Bibeltage diesmal stehen wir vor einem ganz schwierigen Kapitel. Es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn Kapitel 3 das letzte gewesen wäre. Ja, dann hätten wir so ein richtiges Happy End gehabt. Es wäre alles ganz glatt gelaufen. Und ein Predigtext für heute hätten wir schon noch gefunden. Das wäre nicht unser Problem gewesen. Wir hätten dieses vierte Kapitel auf den ersten Blick nicht gebraucht. Vielleicht brauchen wir es ja doch. Aber ja, erstes Kapitel, Jona widersetzt sich. Zweites Kapitel, Jona wird zur Besinnung gebracht. Drittes Kapitel, Jona wird jetzt von Gott gebraucht als Werkzeug einer großen Erweckung. Perfekt. Aber die Bibel konstruiert nicht perfekte Geschichten, sondern sie konfrontiert uns mit der Wirklichkeit. Das ist der Unterschied. Wir hätten gedacht, also Mensch, das wäre doch ein überzeugender Spannungsbogen jetzt gewesen. Ja, nach vielen Umwegen, die Jona sich selbst zuzuschreiben hatte, ist er endlich aufgewacht, hat er endlich kapiert, dass man gegen Gott nicht an kann, ist er endlich nicht nach Westen ausgewichen, sondern nach Osten gegangen, in den Irak, hat seine Bußpredigt gehalten, in 40 Tagen wird Ninive untergehen und Ninive hat diese letzte Frist genutzt und hat sich Gott in die Arme geworfen, ist wirklich umgekehrt mit Herzen, Mund und Händen. Hat alles umgestellt in seinem Leben. Die Heiden haben sich bekehrt zu dem wahren Gott. Sie haben ihre Sünden bereut. Sie haben ihr verdorbenes Leben gegeißelt und haben mit Gottes Hilfe neu angefangen. Das war das große Wunder. Und es riecht alles und es klingt alles nach Happy End. Wir würden sagen, gut, nächstes biblisches Buch. Aber die Bibel rückt uns nochmal Jona in den Blick. Und Jona zeigt uns in diesen Versen wirklich eine Menge über sich selbst, aber vielleicht auch über uns. Was auf den ersten Blick so absurd erscheint, liegt uns auf den zweiten vielleicht gar nicht so fern. Was uns auf den ersten Blick verwirrt, erweist sich auf den zweiten Blick, ich nenne das als eine Fallstudie zum Thema Mission. Das ist auch der Titel, den Sie auf diesem roten Blatt finden. Da haben Sie nochmal eine Gliederung und einige zusätzliche Bibelbezüge zu dieser Predigt, zu diesem letzten Vortrag über Jona. Das Thema lautet Erweckung in Ninive, eine missionstheologische Fallstudie. Fallstudie heißt ja, dass man an einem praktischen, konkreten Beispiel studiert, was auch anderswo vorkommen kann. Was finden wir in dieser Studie? Da ist erstens der missionarische Versager. Wir können auch sagen, der missionarische Verweigerer. Das ist das Erste, was wir hier finden und das sehen wir in den ersten 5 Versen. Das aber verdross Jona sehr und er war zornig, also dass Ninive sich bekehrte und betete zu dem Herrn und sprach, Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Ich wusste ja gleich, dass das so ausgeht, heißt das. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig und langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Und darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Jonas kleines Herz empört sich. Nach allen Regeln der Kunst. Wörtlich steht hier von seinem Zorn, in ihm brannte, in ihm glühte Zorn. So könnte man das eigentlich übersetzen. Die Übersetzung ist fast noch etwas zu harmlos. Er wurde zornig. Er brannte vor Zorn. Er trug es nicht. Das ist hier gemeint. Wie kann Gott denen verzeihen? Warum macht er sie nicht endlich fertig? Erst lässt er mich eine scharfe Predigt halten und dann wird er weich. Kapitel 4 beginnt ja gleich mit Jonas innerer Reaktion und Das ist typisch für diese hebräische Erzählweise, dass man einiges dann nachholt und im Nachhinein ergänzt, was bis dahin eigentlich passiert war. Also der Text steigt ein mit Jonas unmittelbarer Reaktion und liefert dann in Vers 5 gewissermaßen nach, wo Jonas sich zu dem Zeitpunkt befindet, als er so denkt und fühlt und redet. Das sehen wir nämlich in Vers 5. Jona ging zur Stadt Ninive hinaus und ließ sich dort östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Nach getaner Predigtarbeit verlässt er also die Innenstadt von Ninive. Er hofft jetzt wohl auf das angekündigte Gericht und er besorgt sich einen Tribünenplatz, um das dann auch alles live mitzubekommen. Das ist die Überlegung, die dahinter steht. Und dieser Beobachterplatz ist bewusst am Ostrand gewählt. Westlich von Ninive ist das Land nämlich ziemlich flach, wie wir aus der Geografie wissen. Aber vom östlichen Hügelland aus, da hatte man einen ganz guten Überblick, wenn da die Krater anfangen würden zu brennen oder so. Das würde man also sehr schön sehen. Deswegen sucht Jona sich diesen Platz, um das Strafgericht in vollen Zügen genießen zu können. Doch es kommt anders, als Jona erhofft. Kein Gewitterdonner am Horizont, keine Blitze, kein Feuer, kein Hagel. Ja, Entsetzen, Entsetzen in der Stadt. Aufgeregte Niniviten, Gebetsversammlungen, Fastentage. Ninive erlebt einen inneren Aufruhr, eine Umkehr. Jonas Predigt zeigt volle Wirkung. Was hätte er sich mehr wünschen können? Aber glücklich ist er darüber nicht. Jonas kleines Herz empört sich. Und das Schlüsselwort, mit dem Jonas Reaktion hier beschrieben wird, heißt schlichtweg zornig. Es ist immer das gleiche hebräische Wort oder dieser gleiche hebräische Stamm, der kommt in Vers 1 vor, in Vers 4 und dann noch zweimal in Vers 9. Also das charakterisiert ihn. Vers 1, Vers 4, zweimal in Vers 9. Zorn. Und zwar glühender Zorn. Das hat sich alles in diesen 40 Tagen aufgestaut. Und wir fragen nun, wodurch wird Jona zum missionarischen Versager? Und zum missionarischen Verweigerer. Das ist eine ganz ausgeprägte Selbstbezogenheit zu finden. Wenn man diese Verse liest, und wir werden sie ja gleich noch weiterlesen, über Vers 5 hinaus, dann fällt diese fast kindische Selbstbeschäftigung Jonas auf. Man könnte ihn narzisstisch nennen. Also er schaut ständig in sein eigenes Spiegelbild. Er fühlt sich ständig selbst den Puls in diesen Versen. Vor ihm geht es um das Schicksal einer riesigen Stadt. Und er sorgt sich um sein eigenes Seelchen und seine Befindlichkeit. Ich möchte lieber tot sein, sagte er, Vers 3. Aber das klingt nicht nach einer echten Depression, wie damals bei Elia etwa in 1. Könige, sondern das riecht eher nach beleidigter Leberwurst. Ja, nach beleidigtem Protest, das kommt ja immer wieder, ja. Das sehen Sie auch dran, wie schnell er sich trösten lässt. In Vers 6, da wächst da diese Staude, die im Schatten spinnt, da heißt es, Jona freut sich über die Staude. Ja, so über, man freut sich ja auch schon über Kleinigkeiten. Gerade wollte man Selbstmord machen und jetzt freut man sich darüber, dass man ein bisschen Schatten hat. Und als die Staude dann wieder eingegangen ist, holt er gleich wieder diese Keule raus, ich möchte lieber tot sein. Wer will das denn ernst nehmen? Das inflationär seine Selbsttötungsdrohung. Auf Gottes liebevolle Rückfrage hin bekräftigt Jona dann nochmal seinen egozentrischen Trotz. In Vers 9. Da klingt er so wie ein kleines Kind, das mit dem Fuß aufstampft, ja? Gott fragt ihn noch behutsam. Also ich finde das ohnehin unvorstellbar, mit welcher Geduld Gott diesen Kerl behandelt. Aber uns behandelt er ja auch so. Also dann, dass er sagt, das glaubst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und Jona stampft mit dem Fuß auf und er sagt, mit Recht zürn ich bis in den Tod. Es ist doch seltsam, es ist doch kindisch. Und das klingt nicht nach echter Depression, das klingt nicht nach echter Verzweiflung, sondern das klingt wie ein verwöhntes kleines Kind. Wir hatten gestern überlegt, warum wohl Jona Ninive die Bekehrung nicht gönnt. Und das hängt alles mit dieser Selbstbezogenheit zusammen. Eine persönliche Selbstbezogenheit und eine ethnische, eine nationale Selbstbezogenheit. Ja, wenn Ninive umkehrt, denkt sich Jona, könnte Assyrien, das gerade politisch schwächelt, auch politisch und militärisch wieder erstarken. Das hat uns Dr. Soltau ja gestern gezeigt. Und könnte das nicht gefährlich werden für Israel, wenn der Erzfeind wieder stark wird? Was da für sein Gottesverhältnis dabei rauskommt, spielt erstmal keine Geige. Aber Jona hätte ja auch denken können, wenn sie dem lebendigen Gott begegnet sind und ihm gehorchen, dann werden sie auch nicht mehr gegen Gottes Volk kämpfen. Hätte ja auch dabei herauskommen können. Aber auf den Gedanken kommt Jona gar nicht. Und wie wäre das mit Jonas eigener Popularität in seinem eigenen Volk? Ja, das ist nämlich auch nochmal ein Grund für seine Selbstbezogenheit, den man sich gut vorstellen kann. Ich denke, der Jona hatte sich das schon so schön vorgestellt, diese Heimkehr nach Israel. In den hellsten Farben hat er sich das ausgemalt. Er würde als der große Held zurückkommen. Der einsame Prophet dort in Assyrien, er hatte durch eine einzige Predigt Gottes Gericht deutlich gemacht oder auch durch mehrere Botschaften vielleicht. Er hatte der Hauptstadt des Erzfeindes getrotzt und denen hatte er es wirklich gegeben. Und dann hatte Gott kurz einen Prozess gemacht nach Jonas Predigt. Und er kommt dann nach Hause und sie werden ihn umjubeln und sagen, du bist ein verdienter Prophet des Vaterlandes. Ja, du hast den Assyrern so den letzten Kick, den letzten Todesstoß noch gegeben. Aber nun, was soll er erzählen, wenn er nach Ninive nach Hause kommt? Wenn er von Ninive nach Hause kommt? Sie werden ihm vielleicht sagen, bevor du diesen Heiden deine Predigt gehalten hast, waren sie wie eine überreife, faule Frucht. Und jetzt hast du gepredigt und sie sind zu unserem Gott umgekehrt. Ausgerechnet, du musstest ihnen den Rückweg öffnen. Was wird jetzt politisch werden? Werden sie wieder erstarken? Werden uns ihre Geschosse um die Ohren fliegen? Wärst du besser nicht gegangen? Wärst du besser abgesoffen? Und Jonas kleines Herz krampft sich immer mehr zusammen. Es wird klein und kleiner und er will nicht mehr. Und er sagt, jetzt ist wirklich Schluss. Gott sucht dir einen anderen. Es ist hart, wie er sich hier verhält. Aber ich denke, diese Selbstbezogenheit geht noch einher mit einer grenzenlosen Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung. Schauen Sie hin, Jona hält sich für klüger als Gott. Er will seinen Willen gegen Gottes Willen behaupten. In der Tat. Anstatt dass er nach Gottes Plänen fragt. Jona macht genau das Gegenteil von dem, was in Sprüche 23, Vers 26 steht, wo Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meinen Weg gefallen. So steht's in Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meinen Weg gefallen. Und Jona macht genau das Gegenteil. Er sagt, Herr, dein Weg ist falsch und meiner ist richtig und das musst du doch irgendwann mal merken, Gott. Er leidet an Selbstmitleid, er leidet an Selbstüberschätzung und dazu kommt dann die Selbstrechtfertigung. Das ist das Nächste, was aus seiner Selbstumkreisung erwächst. Diese Selbstrechtfertigung für seine alten Sünden, das ist fast das Schlimmste hier an seinem Statement. Das klingt so, als ob er seine eigene Buße wieder zurücknehmen würde. Wenn er in Vers 2 sagt, das ist ihm bestimmt aufgefallen, ich betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich ja auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste ja, dass du gnädig bist. Er sagt, ich hatte doch recht mit meiner Flucht. Siehst doch, was dabei rausgekommen ist. Und es ist so, als würde er die Buße von Kapitel 2, die aufrichtig war, wieder rückgängig machen wollen. Das ist das Tragischste. Jona vergisst, dass er selbst nur noch am Leben ist, weil Gott Gnade vor Recht ergehen ließ. Das vergisst er völlig. Und bei sich findet er das natürlich ganz in Ordnung, dass Gott geduldig ist. Also, wodurch wird einer zum Missionsversager? Das ist eine Fallstudie. Er wird nicht zum Missionsversager durch Schüchternheit. Einer wird nicht zum Missionsversager dadurch, dass er ungeschickt ist und mit Menschen nicht so richtig klarkommt und dass er Schwierigkeiten hat, frei zu sprechen. Oder dass er unerfahren ist und etwas furchtsam, dadurch wird einer nicht zum Missionsversager, sondern er wird zum Missionsversager durch Selbstbezogenheit in Tateinheit mit Selbstmitleid, Selbstüberschätzung und Selbstrechtfertigung. Das sehen wir ganz deutlich. Und diese Haltung finden wir ganz ähnlich bei dem älteren Bruder wieder, von dem Jesus in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Dieser Bruder, der sich nicht freut, dass der Verlorene zurückkommt, sondern er sagt, was soll dieser Kerl hier? Hat alles durchgebracht, was willst du noch mit dem? Geschieht ihm recht, dass er bei den Schweinen landet. Und jetzt hier unser gemästetes Kalb noch verschwenden für eine große Feier. Das ist diese Haltung und das ist diese gleiche Selbstbezogenheit in Einheit mit Selbstgerechtigkeit, Selbstüberschätzung. Und mit dieser weinerlichen, selbstständigen Selbstumkreisung. Und daraus erwächst bei Jona noch etwas, Lieblosigkeit. Lieblosigkeit gegenüber den Fremden. Das ist nicht im Sinne einer allgemeinen Ausländerfeindlichkeit hier, die das Fremde ablehnt, weil es fremd wird oder weil es fremd auf einen wirkt, sondern das ist Lieblosigkeit, weil er den anderen Gott nicht gönnt in dieser Weise und weil es ihm auch eigentlich herzlich egal ist, was stattdessen aus ihnen wird. Vor lauter Erwählungsstolz will er nicht, dass andere an diesem Vorrecht teilhaben. Er hält die Niniviten für unwürdig des göttlichen Erbarmens, für unwürdig. Und er beweist damit nur, dass er seine eigene Unwürdigkeit noch nicht wirklich verstanden hat oder wieder vergessen. Wenn er die für unwürdig hält und sich selber nicht. Wissen Sie, er will Gott belehren, dass der doch bitte nicht zu großmütig sein soll, nicht zu erbarmungsvoll und nicht zu nachsichtig mit den Heiden. Gott soll doch endlich mal konsequent sein. Er soll doch durchziehen. Hat gesagt, Gericht und soll Gericht kommen. Schluss aus! Was soll diese Wankelmütigkeit? Hier wird durchgezogen. Und in manchen Momenten bildet er sich wahrscheinlich noch ein, seine lieblose Haltung gegenüber dem Ninive-Volk entspreche genau dem heiligen Zorn, den Gott doch eigentlich hegen müsste. Und so baut er sich einen Tribünenplatz am Rande des erwarteten Spektakels, um sich an Gottes Zorn über die anderen theologisch zu erwärmen. Das ist hier seine Haltung. Liebe Freunde, es ist wichtig, dass wir den Zorn Gottes beim Namen nennen. Das ist uns von Gott aufgetragen. Und ich bin so dankbar, dass Bruder Soltau das gestern so deutlich gemacht hat in seiner Predigt. Und uns allen gezeigt hat, wie sehr wir den Zorn Gottes ernst zu nehmen haben. Weil er verdient ist. Weil ein heiliger Gott Sünde nicht stehen lassen kann. Weil es mit der völligen Reinheit und absoluten Vollkommenheit Gottes nicht vereinbar ist. Und weil es zur Heiligkeit Gottes untrennbar dazugehört. Das müssen wir immer wieder sagen. Aber wenn wir das tun, welche Haltung haben wir dabei, innerlich? Ergötzen wir uns daran, den Zorn Gottes zu proklamieren? Sind wir stolz auf unser theologisches System, das ohne Federlesens den Zorn Gottes so richtig herausarbeitet und ans Licht stellt? Oder tun wir das mit Furcht und Zittern und voller Mitleid denen gegenüber, die davon betroffen sind und werbend um sie, dass sie doch umkehren mögen? Wie, liebe Geschwister, reden wir vom Zorn Gottes? Ja, wir haben gestern gesehen, dass Ninive in der Tat unter Gottes gerechtem Zorn stand, wie jeder Sünder. Und das dürfen wir nicht eine Sekunde lang verharmlosen. Das müssen wir in der Evangelisation deutlichst sagen, weil wir die Menschen sonst betrügen. Und deshalb war Jonas Gerichtspredigt als solche ja auch vollkommen berechtigt, angebracht, höchst notwendig. Aber wie sah es dabei in Jonas Herzen aus? Die Predigt war richtig, aber wie war sein Herz? Und Gott hat die Predigt ja auch gebraucht und gesegnet. Wissen Sie, je mehr uns die Wirklichkeit von Gottes berechtigten Zorn über die Sünde bewusst wird, umso weicher sollte unser Herz denen gegenüber werden, die davon bedroht sind, wenn wir es wirklich ernst nehmen. Wenn das für uns nicht einfach eine theologische Chiffre, eine theologische Kategorie ist, sondern wenn wir wissen, es ist der lebendige Gott, der diesen Zorn aufgrund seiner Heiligkeit über lebendige Menschen hat. Hatte Jona in diesen 40 Tagen auch nur eine schlaflose Nacht, wenn er daran dachte, was aus diesen 120.000 Leuten würde? Eine schlaflose Nacht deswegen? Haben Sie mal eine schlaflose Nacht gehabt in der Sorge um einen Menschen, der verloren gehen könnte? Oder hat er da nur nachts auf seinem Lager gelegen und schon wieder dran gedacht, wie er die Hitze des nächsten Tages am besten überstehen würde? Wie erbärmlich. Und so wird Jona zum Prototypen des Missionsversagers und Missionsverweigerers. Selbstbezogenheit, Selbstmitleid, Selbstüberschätzung, Selbstrechtfertigung und als Ergebnis dann eine zynische Lieblosigkeit gegenüber den Verlorenen. Jona hat das nicht erkannt, diese Lieblosigkeit. Er hat das für eine erwählungstheologische Konsequenz gehalten. Und er merkt nicht, wie er sich damit immer weiter bei dem heiligen Gott ins Unrecht setzt, sich immer mehr von dem Heiligen ewigen, unbestechlichen Gott entfernt, dessen Heiligkeit er doch verteidigen will. Will er das wirklich? Oder will er nur seinen eigenen Egoismus verteidigen? Und seine bisherigen Vorstellungen. Wie gut. Wie gut, dass unsere missionstheologische Fallstudie damit nicht zu Ende ist. Denn dem missionarischen Versager steht das große missionarische Vorbild gegenüber. Und das ist der zweite Punkt, das ist der heilige Gott selbst. Jona hat ein kleines Herz, ein ganz, ganz kleines Herz, das immer kleiner wird. Und Gott hat das große Herz. Und das Schlüsselwort für Gott in diesem Text, Sie wissen, das Schlüsselwort für Jona ist Zorn. Das Schlüsselwort für Gott in diesem Text, das dreimal vorkommt, heißt Erbarmen. Einmal in Vers 2, und du bist von großer Güte, also Erbarmen steht da, und Sie können diese anderen Eigenschaften langmütig, barmherzig, gnädig mit dazu nehmen, aber Erbarmen ist das klassische Wort Chesed. Und dann zweimal in Vers 10 und in Vers 11 eine Ableitung davon, das Wort Chutz. Mich sollte nicht jammern um Israel, mich sollte nicht jammern um Ninive. Dich jammert um die Staude, mich sollte nicht jammern um Ninive. Chutz. Diese Chesed hatte Jona doch am eigenen Leben erfahren. Gottes Erbarmen über Sünder ist kein Widerspruch zu Gottes Heiligkeit. Halten wir das bitte fest. Gottes Erbarmen über Sünder steht nicht im Widerspruch zu Gottes Heiligkeit. Das ist kein billiges drüber wegsehen. Ich darf nochmal gestern zitieren. Das kommt Gott höchst teuer zu stehen. Er bezahlt es mit dem Leben seines eigenen Sohnes, der am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Darauf läuft alles hinaus, auch die ganzen Tieropfer im Alten Testament. Es läuft alles darauf hinaus. Das ist keine billige Gnade, das ist kein billiges durch die Finger sehen. Das ist der Höchstpreis, den Gott bezahlt. Und was hier bei Jona angedeutet wird, das wird im Neuen Testament dann wieder und wieder betont, wenn Jesus gesagt hat, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen zur Umkehr. Diejenigen, die erschrecken über ihre Verlorenheit. Oder wenn er sagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Was verloren ist. Schon im Alten Testament hat Gott durch den Propheten Hesekiel ganz deutlich gesagt, in Hesekiel 18, Vers 32 und an vielen anderen Stellen, ich habe keine Freude am Tod des Gottlosen. Gott weidet sich nicht daran, dass er nun seine Souveränität und Allmacht in besonderer Weise noch dadurch schillern und erstrahlen lässt, dass er mit Wonne die Verlorenen und Sünder niedermacht. Gott sagt, ich habe keine Freude daran. Und Sie wissen, dass Jesus über Jerusalem geweint hat. Und Paulus hat geschrieben, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der Apostel Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 9, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das ist Gottes Herz. Und darum gibt er dann den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und geht auch nach Ninive und geht in die kaputten Familien und in die Drogenviertel und in die High-Society-Etagen, wo die Menschen sich einen Dreck um Gott scheren, geht überall hin. Und das größte missionarische Vorbild in der Bibel ist Gott selbst. Das müssen wir ganz deutlich hier sehen. Weil er seine Geschöpfe liebt. Weil er seine Geschöpfe liebt. Ist das denn so schwer zu verstehen? Und als wollte Gott das dem Jona noch mal deutlicher machen, kommt hier dieser seltsame Hinweis, über den man immer hinwegliest, weil man ihn so schlecht erklären kann, am Ende von Vers 11, nämlich auf die Tiere. Und Gott sagt, Menschenskinder, jammert's dich nicht, diese 120.000 und dann sogar noch die Tiere. Warum die Tiere? Tiere haben keine Seele. Die Bibel sagt damit nicht, dass auch die Tiere ein Gottesverhältnis haben oder gerettet werden können. Aber Gottes Auge, Gottes behutsame Liebe zu seiner Schöpfung hat sogar die Tierwelt in dem Blick. Wie viel mehr die einzelnen Menschen? Das soll hier deutlich werden. Ja, die Bibel hat nicht so ein Tierschutzideal, aber sie macht deutlich, dass Gott auch die Tiere in seiner Schöpfung voll im Blick hat. Im Psalm 147, Vers 9 steht diese wunderbare Aussage, der dem Vieh sein Futter gibt und den jungen Raben, die zu ihm rufen. Das ist, von dem Gott ist hier die Rede. Das ist der heilige Gott. Und der Herr Jesus hat gesagt in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Also das ist der Gott, von dem wir sprechen hier. Der ernährt sogar die Vögel. Aber warum sagt Jesus das? Wie viel mehr kümmert er sich um euch? Und ich denke, dass deswegen hier die Tiere erwähnt sind. Damit deutlich wird, schaut mal, Gott geht nicht einfach so im Schnellverfahren über seine Schöpfung hinweg, ungerührt. Sogar die Tiere hat er im Blick. Wie viel mehr dann seine Menschen, die er zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Wie sollte Gott ungerührt zuschauen, wenn seine Menschen verderben? Es gibt in der Theologie eine höchst missverständliche, teilweise falsche Lehre, die nennt sich die Lehre von der Impassibilität Gottes. Da will man die Allmacht und Erhabenheit Gottes dadurch noch verstärken, dass man sagt, Gott sei nicht rührbar. Impassibilität, also das ist das Gegenteil zu Passion. Als hätte es keine Passionszeit gegeben. Die Lehre von der Impassibilität Gottes ist eine Irrlehre. Gott schaut nicht ungerührt zu und exekutiert irgendetwas, sondern Jesus weint über Jerusalem. Jesus weint über Jerusalem. Gottes großes Herz ist unser großes missionarisches Vorbild. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, das so deutlich zu verkündigen. Warum? Weil wir den schrecklichen Missbrauch sehen, der mit der Liebe Gottes getrieben wird. Das ist das große Problem. Dass die Liebe Gottes zur Karikatur gemacht wird. Sie wird verhunzt, sie wird verharmlost. Gott wird zu einem Kumpel, der uns auf die Schulter klopft. Er wird zu einem, dessen Liebe nur Kitsch ist und nichts mehr von Heiligkeit kennt. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal hinweisen auf dieses Buch. Ich habe es extra nochmal mitgebracht, in der Hoffnung, dass ich es jetzt hier finde, ja. An dieses Buch Die Hütte von William Paul Young. Das ist so ein Beispiel dafür, wo der lebendige, heilige Gott auf eine anrührende, teilweise esoterisch anmutende Weise völlig verharmlosend und verfehlt dargestellt wird. Und es gibt in der Neuen Bekennenden Kirche dazu einen guten, sehr aufklärenden Aufsatz von Markus Hübner, der gestern auch da war, heute schon wieder abreisen musste, aber ich empfehle sehr diesen Aufsatz von Markus Hübner zur Lektüre, der das ganz deutlich macht, wie dieses Buch gefährlich ist, weil es den Menschen ein völlig verfehltes, verharmlosendes, falsches, irreführendes Verständnis des heiligen, lebendigen Gottes mitteilend. Und weil William Paul Young nicht der Einzige ist, weil es um uns herum auch in weiten Teilen des Neoevangelikalismus wimmelt von Verharmlosung und Verfälschung Gottes. Darum stehen wir, denen das durch Gottes Gnade bewusst ist, dieses Problem, stehen wir manchmal in der Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, wie man sagt. Und trauen uns manchmal kaum noch von der Liebe Gottes in einer gewinnenden, werbenden, einladenden Weise zu sprechen, weil wir immer gleich fürchten, wir könnten, entschuldigen Sie bitte, zu den theologischen Weicheiern gezählt werden, die eine verharmlosende Fehldarstellung von Gott geben. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen und dass wir nicht zu einem Jona werden. Dass wir nicht zu jemandem werden, der, weil er zu Recht empört ist über die Verfälschung und Verharmlosung Gottes, sich am Ende daran weidet und darin sonnt, das Gericht Gottes zu seinem Haupt- und Lieblingsthema zu machen. Wir brauchen die gesamte biblische Wahrheit. Und wir dürfen uns von dem Missbrauch nicht bannen lassen. Dann lassen wir uns davon bestimmen, ohne es zu wollen, wenn wir es nicht mehr wagen, die unbegreifliche Liebe Gottes zu besingen und zu beschreiben und Gott dafür zu danken. Und in dem Sinne ist Lukas 15 so wichtig. Schauen Sie mal, was diesem Text vorangeht, den uns Bruder Otto vorhin gelesen hat. Da ist die Rede davon, wie der Hirte das eine Schaf sucht und wie die Frau den einen Groschen sucht, obwohl sie noch neun andere hat. Und dann steht jedes Mal wie in einem Refrain in Lukas 15, Vers 7 und in Lukas 15, Vers 10. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Das ist Gottes Herz. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Wie viel Freude ist bei uns? Worüber freuen wir uns? Was macht uns glücklich? Als Gemeinden, als einzelne Christen. Kennst du diese Freude darüber, dass ein Verlorener gerettet wird, dass Gott den Heiden nachgeht? Wenn Gott den Heiden nicht nachginge, säßen wir heute nicht hier. Und davon lebt am Ende nämlich nicht nur Ninive, sondern auch Jona. Von Gottes geduldigem Erbarmen, das gilt auch seinem merkwürdigen Propheten. Schauen Sie, als ob Gott nicht genug mit den 120.000 zu tun hätte, kümmert er sich noch um diesen einen. Auch das gehört zum missionarischen Vorbild Gottes, dass er sich um diesen einen schert. Auch das lesen wir in Lukas 15 so deutlich. Das eine Schaf, der eine Groschen. Und das können die Nichtchristen erst recht nicht begreifen. Das ist für Heiden völlig unvorstellbar. Freitag war ich im Copyshop. Da sehe ich dann öfter so einen Kauz. Wir haben immer mal einen Wortwechsel miteinander. Und der sagt, ja, war ja schon 6 Jahre lang nicht in der Kirche. Da kommt der Pfarrer wieder. Ist immer eilig. Ne? Und dann sagt er, ja, das mit diesem Gott, wissen Sie. Ich sage, naja, es wäre vielleicht gut, dass Sie sich mal um Gott kümmern. Ich brauche das nicht, sagt er. Diese Leute, die ohnehin heucheln, so sinngemäß. Ich habe mich viel mit Astronomie beschäftigt. Und da ist es doch lächerlich zu glauben, dass er so ein Opa wäre, der sich um den einzelnen Menschen kümmert. Das ist doch lächerlich. Da habe ich gesagt, na, Sie haben überhaupt keine Ahnung davon, wer Gott ist. Und da sagt er, ich sage ja nicht, dass das so ist. Ich sage nur, dass manche Leute das so sehen. Ich sage, das hat aber überhaupt nichts damit zu tun mit dem Gott, der wirklich lebt. Und er wollte das nicht so stehen lassen. Und dann hat er noch irgendwas dagegen gesagt. Gesagt, ja, die verbergen dahinter nur ihre eigene Schuld, dass sie von Gott reden. Ich habe gesagt, wissen Sie, Gott ist gefährlich für Sie. Wenn Sie so zu Gott stehen, Sie sollten sich vor Gott in Acht nehmen. Und er sagte, oho, bis jetzt bin ich doch ganz gut durchgekommen. Aber dann fügte er schon selbst hinzu, ja, wer weiß, was noch kommt. Ne? Und als ich dann gegangen bin, habe ich gesagt, Sie sollten die Sache mit Gott noch mal weiter bedenken. Also wir bleiben im Gespräch, der hat auch schon mal ein Buch bekommen. Aber war mir wieder so ein Beispiel dafür, dass ein Heide es absolut nicht begreifen kann, dass wenn es einen Gott gibt, der wirklich allmächtig und souverän sein soll, dass der sich um den einzelnen Menschen kümmert. Aber dann auch nicht ahnt dieser Heide, dass dieser eine Gott ihm deswegen zur Bedrohung wird, weil er nämlich auch ihn in seinem Unglauben sieht. Gott lässt Jona nicht in seiner antimissionarischen Haltung hängen, sondern Gott geht noch einmal am Schluss heran an das Herz des Jona. Und das wollen wir uns jetzt noch kurz gemeinsam angucken. Gott will aus ihm doch noch einen Missionar machen, aus diesem Missionsverhinderer. Und das führt uns zum letzten Teil unserer missionstheologischen Fallstudie. Drittens, die missionarische Vorbereitung. Gott will den Jona doch noch auf einen Dienst vorbereiten. Er will sein kleines Herz wieder weiten, sein hartes Herz wieder weich machen. Und dabei gewährt er dem Jona ein paar seelsorgerliche Lektionen, die ihn von seiner missionarischen Verweigerungshaltung und von seiner Lieblosigkeit überführen und ihn wieder umkehren sollen. 4 kurze Lektionen. Die erste Lektion, die Gott ihm gibt, ist die Rückfragelektion. Das sehen Sie in Vers 4 und in Vers 9. Gott fragt immer wieder zurück. Beobachten Sie das mal in der Bibel. Wie oft Gott Menschen zum Umdenken bewegt durch Frage. Überprüfe dein stolzes Herz. Also wenn Sie sich ein Motto daneben schreiben wollen, die Rückfragelektion heißt, überprüfe dein stolzes Herz. Und dann gibt Gott sich viel Mühe mit 3 plastischen Gegenstandslektionen, die er dem Jona noch bietet. Die zweite, also 3.2, ist die Rizinus-Lektion, Vers 6. Gott, der Herr aber, ließ nun eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich über die Staude. Wo liegt hier die Lektion? Schauen Sie, wie sehr hat Jona sich verrannt. Und auf dem Höhepunkt von Jonas wiederholter Widersetzlichkeit gewährt Gott ihm dieses Mitleid. Und die Lektion lautet, Sünder brauchen Mitleid. Ist doch erstaunlich, dass Gott das tut. Er hätte jetzt den Jona sich schnappen können und sagen, Jona, jetzt reicht's mal. Ich habe dich da rausgeholt aus dem lebensbedrohenden Gewässer. Ich habe dich gesund entkommen lassen, diesem Gefängnis im Bauch des Fisches. Ich habe dir Chance um Chance gegeben und dich wieder auf den Weg gestellt. Und ist immer noch nicht gut. Und Gott lässt ihm diese Staude wachsen. Sünder brauchen Mitleid. Das war vielleicht ein Rizinus communis. Der wächst in heißem Klima bis zu einer Höhe von 3 Metern, hat riesige Blätter und verwelkt sehr schnell, wenn der Stiel beschädigt wird. Also, Mitleid für Sünder. Und im Übrigen macht es Jona hier gar nichts aus, dass Gott das Prinzip Zorn gegen Sünder nicht immer verfolgt. Ja, solange Jona der Sünder ist, ist das okay, dass Gott nicht immer das Prinzip Zorn gegen Sünder verfolgt. Aber diese Rizinus-Lektion genügt offensichtlich noch nicht. Jona braucht weitere Belehrung. Und da fügt Gott drittens die Wurm-Lektion hinzu. Worin besteht die Wurm-Lektion? Was geschieht? Vers 7. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdurrte. Und Jona richtet natürlich total auf. Und dann erinnert Gott ihn daran in Vers 10. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarbt. Und mich sollte nicht jammern Ninive, diese große Stadt. Schauen Sie, der Wurm zerstört die Pflanze, Jona regt sich auf und Gott nimmt das zum Anlass, ihm die unendlich größere Kostbarkeit von Menschenseelen vor Augen zu führen. Und das macht er deutlich durch Vers 10 und 11. Du ärgerst dich schon über die Pflanze, aber du guckst ungerührt zu, wenn hier 120.000 Menschen draufgehen. Und darum lautet die Wurmlektion, Menschenseelen zählen mehr als alles andere. Menschenseelen zählen mehr als alles andere, Jona. Was für eine Verwirrung. Wie krank kann ein verhasstes Herz sein, das um eine Staude jammert und 120.000 Menschen ungerührt in die Hölle fahren lassen kann? Was ist da los? Und Gott sagt, bedenke doch diese hilflosen und verirrten Menschen, ne? Auch die Zahl, die hier genannt wird, Vers 11, mich sollte nicht jammern um eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Manche Ausleger haben auch gedacht, damit sind Kinder gemeint. Also, die nicht wissen, was rechts oder links ist, 120.000 Kinder allein. Und dann könnte man noch dazu rechnen, die Erwachsenen, dann käme man auf 500.000. Das ist auch eine exegetische Überlegung. Aber die nicht rechts oder links wissen, das kann genauso gut die Orientierungslosigkeit, die Hilflosigkeit, die Heillosigkeit, die Ahnungslosigkeit der erwachsenen Sünder beschreiben. Die nicht wissen, wo sie hingehen, denken Sie an in meinem Copyshop. Die einfach verzweifelt sind, die immer mal wieder auf eine wichtige Frage stoßen und doch keine Antwort finden und die dann immer nur dabei landen, dass sie sagen, es ist alles zu spät, es gibt keine Lösung, es gibt kein wirkliches Happy End, es bleibt alles rätselhaft und fraglich und am Ende traurig. Orientierungslos, 120.000, seines Kinder oder seines die Erwachsenen, dann wäre das die Gesamtgröße dieser Stadt. All das verdient mehr Mitleid als deine kurzlebige Rizinuspflanze und als deine weichliche Selbstumkreisung. Und das ist dann die vierte Lektion, 3.4, die Ostwindlektion, die Windlektion. Da kommt dann, als die Sonne aufgegangen war, Vers 8, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf. Jetzt kriegt er also eine heiße Birne, dass er matt wurde. Da wünschte er sich, kennen wir ja nun schon, den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Was ist das jetzt? Dieser Wind, das war wahrscheinlich so wie ein Rajasthani oder ein Scirocco, also ein arabischer Wüstenwind war das, der sich plötzlich und mit einer übernatürlichen Intensität hier erhebt. Und wir hatten ja schon von diesem weinerlichen Selbstmitleid gesprochen. Dann kommt der Rizinus. Jona sieht vielleicht in diesem Rizinus, der da aufwächst, noch eine Bestätigung Gottes. Aha, Gott lässt mir was zugutekommen. Also bin ich ja wahrscheinlich doch auf dem richtigen Weg und ich kriege jetzt mein Tribünendach für das Endgericht von Ninive noch gespendet von Gott. So als Bestätigung seines herausragenden Propheten. Aber Jona vergisst, was Paulus später schreiben wird. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wenn Gott uns gnädig ist, liebe Leute, dann bedeutet das nicht immer, dass er unseren Weg bestätigt. Dass wir sagen, warum? Gott hat mir doch geholfen, mir geht's doch gut, also ist das doch richtig, was ich mache. Vielleicht hat Jona so gedacht. Sondern Gottes Güte warb um ihn und wollte ihn an diesem Punkt zur Umkehr bringen. Solange die Pflanze blühte, war alles in Ordnung, als sie einging, als der sengend heiße Wind kam, der dann bewirkte, dass die Sonne auf Jonas Haupt stach. Vielleicht hat er diese Hütte einfach weggeblasen oder er ist gewissermaßen mit seiner Wucht unter das Dach gekommen und die Hütte hat nichts mehr geholfen. Jedenfalls, Jonah geht's gerade nicht so ganz gut. Und da fällt er prompt sofort wieder in das alte Selbstmitleid zurück. Bei Gott meint es gut, auch mit dieser Lektion. Jonah soll nicht nur einen heißen Kopf, sondern auch einen klaren Kopf bekommen. Er soll endlich begreifen, dass sein weinerliches Selbstmitleid ihn daran hindert, Gott mit Freuden zu dienen und die Verlorenen mit Liebe zu rufen. Nimm dich nicht so ernst, Jonah, meine Zeit. Sei nicht so überempfindlich auf dein eigenes Wohlbefinden fixiert. Wie willst du jemals mitleidsvoll anderen dich zuwenden, wenn du ständig in deinem eigenen Selbstmitleid ertrinkst? Das sind diese vier Lektionen. Und wie, um diese Lektion zu befestigen, fügt Gott nochmal eine Rückfrage hinterher. Meinst du denn, dass du zurechtzürnst? Und Jonas Reaktion ist wieder beschämend. Ja, natürlich ist das berechtigt. Ich zürne bis zum Tod. Und er benimmt sich wirklich, als sei er der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der Gottes Mitleid brauche. Und was aus den anderen wird, ist ihm völlig egal. Schauen Sie, vor ihm lag eine der weltgrößten Städte, haben wir gestern Abend gehört. Eine der größten Städte der Welt. Sie stand kurz davor, vernichtet zu werden. Und Jona hatte nichts anderes zu tun, als sich um seine private Befindlichkeit und sein persönliches Temperaturempfinden zu scheren. Es ist unglaublich, wie beschämend. Ich erinnere mich an einen alten vorbildlichen Christen, den ich kennengelernt habe in Bremen. Eine so große Stadt, da musste ich dran denken, der erzählt hat, wie sie angefangen haben, zu missionieren in dieser Stadt. Und er sagt, wir haben um diese Stadt geweint. Wir haben für diese Stadt gebetet. Und das hat uns angetrieben. Und wie anders sieht es hier bei Jona aus. Er weint nur um sich selbst. Also, vier Lektionen. Die Rückfragelektion heißt, überprüfe dein Herz. Die Rizinus-Lektion will uns zurufen, Sünder brauchen Mitleid. Sünder brauchen nicht nur Mitleid, Sünder brauchen am allerwenigsten, dass wir ihre Situation verharmlosen oder ihre Schuld kleinreden und rechtfertigen. Aber in unserem Herzen brauchen sie Mitleid. Und dann die Wurmlektion, Menschenseelen zählen mehr als alles andere vor Gott. Um seiner Ehre willen. Und die Windlektion, vergiss dein Selbstmitleid. Vergiss dein Selbstmitleid und nimm dich mit deinen ganzen Befindlichkeiten nicht so überaus ernst. Es gibt Wichtigeres, es gibt Größeres. Gott will dir helfen, auch in deinen kleinen Dingen. Und Gott erbarmt sich auch über unsere Zipperlein. Und wir dürfen alles zu ihm bringen und ihn für alles bitten. Das ist nicht peinlich vor Gott. Aber wir sollen das bitte nicht so hochhängen. Das will uns diese Windlektion ins Herz schreiben. Wir kommen zum Schluss und fragen, wie ging es mit Ninive aus? Gott hat sie verschont. Gott hat diese Generation verschont. Wir erfahren aus anderen Quellen, dass Ninive mehr als 100 weitere Jahre Gnadenzeit bekam. Diese Generation hat überlebt. Sie hat Buße getan. Sie wurde verschont vor dem göttlichen Zorn. Und auch verschont vor dem Zorn dieses Antimissionars Jona. Wie ging's mit Jona aus? Am Ende bleibt ja die Frage offen, wie denn Jona auf Gottes Seelsorge nun reagiert, ob er sich in den Dienst rufen lässt oder nicht. Und dennoch bin ich überzeugt, es gibt eine Antwort. Die Antwort ist das Jona-Buch. Verstehen Sie? Die Antwort ist das Jona-Buch. Es spricht sehr, sehr vieles dafür, dass Jona wirklich zu einer durchgreifenden Buße geführt wurde. Dass Jona seine Engherzigkeit und Selbstbezogenheit erkannt hat. Hätte er sonst so schonungslos über seine eigene Schuld berichtet? Hätte er sich sonst so lächerlich gemacht? Hätte er sonst so eindrücklich das Erbarmen Gottes gegenüber den Sündern herausstellen können? Hätte er sonst so eindeutig die Lektionen in Erinnerung gerufen, die der heilige Gott ihm in jenen Stunden in Ninive erteilt hat? Das ist undenkbar. Das Buch Jona ist nach meiner Überzeugung der Beleg dafür, dass Gottes Seelsorge und Überführung am Ende gegriffen hat. Und Jona sogar den Mut hat, und das ist hocherstaunlich, das ist wiederum nur ein Geschenk der Gnade Gottes, Jona den Mut hat, das dann so unkommentiert in Druck zu geben. Ich hätte wahrscheinlich noch einen kleinen Nachsatz dran gefügt, so ich habe das eingesehen, ich war jung und unerfahren, Aber Gott hat mich danach noch gebrauchen können. Mit freundlichen Grüßen, Jona. Er hat das nicht verharmlost. Er hat es so aufgeschrieben oder aufschreiben lassen und wir haben es so bekommen. Mit der ganzen Wucht, mit dem ganzen Bizarren drumherum, mit der ganzen Unverständlichkeit eines solchen Sturkopfes. Und doch mit der ganzen Gnade, die Gott dort geschenkt hat. Und ein Ausleger hat das so geschrieben, er hat gesagt, unsere Schrift, also das Jona-Buch, ist ein rechtes Wunderbuch von Anfang bis zum Ende und voller Wunder. Aber das größte Wunder, das häufig übersehen wird, ist doch dieses Selbstbekenntnis einer demütigen, unter ernsten Kämpfen erzwungenen Einfalt. Dieses Selbstbekenntnis einer demütigen Einfalt, dass Jona uns das einfach überreicht, damit wir in diesem Spiegel und auch in dieser missionstheologischen Fallstudie zum Schluss uns selbst erkennen können. Und das ist am Ende die Frage. Jona, ja, ich bin überzeugt, Jona wurde es am Ende doch geschenkt, der Heidenmission zu dienen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Rücksicht auf Verluste hat er das gemacht. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste dieses Buch veröffentlicht. Es ist angelegt als Fallstudie zur Weltmission. Und damit fordert Jona uns selbst enorm heraus, ganz persönlich. Wie steht es um Ihren, wie steht es um deinen missionarischen Eifer? Wie steht es um meine Bereitschaft hinzugehen, um meine Liebe zu Gott und zu den Verlorenen? Es geht um die Ehre Gottes und es geht um die Freude Gottes, wenn wir Verlorene rufen, weil Gott nicht will, dass Sünder verloren gehen. Und es geht um die Verlorenen selbst, in ihrer Abgründigkeit, in ihrer manchmal frech und manchmal verzweifelt getarnten totalen Hilflosigkeit. Und die Frage, die wir uns wirklich im Angesicht Gottes stellen wollen und die jeder nur für sich vor Gott beantworten kann, lautet, sind wir missionarische Versager? Sind wir missionarische Verweigerer? Sind diese Haltungen, die wir bei Jona gesehen haben, möglicherweise auch in meinem Herzen angelegt? Dann darf ich das wirklich dem Herrn bekennen und ihn bitten, dass er mich verändert, so wie er den Jona verändert hat. Und dann das andere, sehen wir Gottes missionarisches Vorbild? Haben wir ein klares Verständnis davon, wie Gott um die Sünder ringt? Haben wir das wirklich verinnerlicht, was Lukas 15 uns mit diesem Gleichnis vom Verlorenen nahebringen will? Und schließlich sind wir bereit, uns immer wieder Gottes missionarische Vorbereitung gefallen zu lassen, dass er uns zurüstet, dass er uns korrigiert. Und Gott zielt damit auf die Veränderung unseres Herzens. Mission ist nicht eine Frage der Technik oder der Gesprächsführung. Man kann bei Gesprächsführung einiges lernen. Das ist richtig, ist auch nicht in erster Linie eine Sache der Argumente, obwohl Argumente nicht unwichtig sind. Aber es geht um unser Herz. Das Problem bei Jona war das Herz, das so klein und so eng und so selbstzufrieden und so hart geworden war. Und der Herr will unser Herz bewegen und darum schickt er uns sein Wort und darum knetet er unser Leben mit seiner guten Absicht und mit seiner Erziehung und mit seinem Heiligen Geist knetet er uns durch, bearbeitet er uns und stößt uns auf die Dinge, die bei uns nicht in Ordnung sind, die auch schuld sind, damit wir sie ihm bekennen dürfen und damit unser Herz wieder neu erfasst wird von Liebe zu unserem Herrn. Und dann auch von der Liebe zu den Glaubensgeschwistern und von der Liebe zu den Verlorenen. Gott will, dass wir aufgerüttelt werden und verstehen, was auf dem Spiel steht. Und so schließe ich mit der Erinnerung an eine dramatische Begebenheit vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Das hat Steven Spielberg dann dramatisch eingefangen in seinem Film Schindlers Liste. Sie wissen, jener Unternehmer, der unter dem Einsatz von ganz viel Geld und auch unter viel Risiko für sich persönlich etwa 1000 Juden das Leben gerettet hat, dadurch, dass er sie in seiner Firma angestellt hat. Das waren die Schindler-Juden. Er hat gesagt, ich brauche sie und ich bezahle für jeden Einzelnen. Er hat sie für seine Produktion gar nicht gebraucht. Er wollte sie retten. Und dann ist der Krieg zu Ende. Und Schindler verabschiedet sich von seinen Leuten. Er muss sich dann ja auch entfernen. Der Krieg ist zu Ende. Jetzt ist ja für alle, die Deutsche waren, dann auch Gefahr gegeben. Und die Juden haben dafür gesorgt, dass er wirklich unbeschadet dann auch seinen Fluchtweg nehmen konnte. Und diese dramatische Abschiedsszene am Ende, wo die Geretteten dort stehen und dort steht sein Wagen schon bereit. Er soll abfahren. Und sie bedanken sich noch einmal. Sie vergewissern ihn ihrer Gebete. Und in dem Moment, ich weiß nicht, ob das historisch war, aber so wird es in dem Film gestellt, da bricht es aus ihm heraus und er sagt, ich hätte mehr retten müssen. 1000, ja, aber ich hätte mehr retten müssen. Und er sagte, was will ich mit diesem Auto? Ich hätte es verkaufen müssen, vielleicht 20 Juden. Und mein Parteiabzeichen verkaufen, vielleicht 2 Juden. Ich hätte mehr retten müssen. Und als ich diesen Film sah, da musste ich denken, wird es dir vielleicht auch mal so gehen, dass du sagst, du hast vielen von Christus erzählt. Aber dass irgendwann der Tag kommt, wo es dir wie Schuppen von den Augen fällt, dass du sagst, es wäre noch so viel möglich gewesen. Und du hast es verschlafen aufgrund deiner Selbstgerechtigkeit oder weil du einfach zu blind und zu hart warst in deinem Herzen. Möge der lebendige Gott unser Herz weich machen, uns eine echte Liebe zu den Verlorenen schenken, ein erbarmendes Herz. Und schauen Sie, wenn Gott mit Jona zum Ziel kam, dann gibt es auch Hoffnung für uns. Und dafür wollen wir ihn ehren und loben in alle Ewigkeit. Amen.